SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Beiträge für die gesetzlichen Krankenkassen steigen wohl im kommenden Jahr. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die Lage der Industrie im Saarland, nachdem auch ZF noch einen deutlichen Stellenabbau angekündigt hat. Und heute am Welternährungstag ein Interview mit dem World Food Program der Vereinten Nationen.
SR Info.
Die finanzielle Lage der Krankenkassen ist offenbar dramatisch schlecht. Schon dieses Jahr haben deshalb 25 Kassen ihre Beiträge erhöht. Und im nächsten Jahr kommt noch eine weitere Erhöhung auf die meisten von uns zu. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag muss wohl um 0,8 Prozentpunkte erhöht werden, auf dann durchschnittlich 2,5%. Das hat der sogenannte Schätzerkreis ausgerechnet. Das ist ein Gremium aus Vertretern des Gesundheitsministeriums und der Kassen, das regelmäßig die Finanzlage der Krankenkassen analysiert. Uwe Jahn mit Einzelheiten.
Es ist eine schlechte Nachricht, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, dazu verkünden hat.
Im nächsten Jahr werden die Beitragssätze in der Krankenversicherung um 0,8 Beitragssatzpunkte steigen.
Das bedeutet bei einem Bruttoverdienst von 3.000 Euro sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber jeweils 12 Euro zusätzlich. So teuer wie im kommenden Jahr war die Krankenversicherung in Deutschland dann lange nicht mehr. Der Bundesgesundheitsminister begründet die Erhöhung so.
Der Beitragssatz steigt einfach wegen Inflation, höherer Löhne und mangelnder Effizienz. Das System ist einfach nicht effizient.
Und das will Lauterbach ändern. Mit einem Krankenhausreformgesetz, mehr Digitalisierung, Entbürokratisierung, besserer Vorbeugung. Diese Reformen sind laut Lauterbach der einzige Ausweg aus der Spirale ständig steigender Kosten. Das sehen die Krankenkassen etwas anders. So heißt es beispielsweise bei der Techniker-Krankenkasse:
Die Bundesregierung hat, anders als im Koalitionsvertrag festgehalten, nichts unternommen, um die Finanzen zu stabilisieren. Im Gegenteil.
Da ist als erstes ein Finanzloch durch das Bürgergeld. Doris Pfeiffer vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen GKV erklärt es so.
Zum einen schuldet der Bund den Krankenkassen noch etwa 10 Milliarden Euro und das pro Jahr für die Krankenversorgung der Bürgergeldempfangenden. Hier hat der Bund sich seit Jahren dieser Verpflichtung entzogen und zahlt nur ein Drittel der Kosten.
Allein dadurch fehlt den Krankenkassen viel Geld. Auch die Betriebskrankenkassen haben einen Vorschlag: die Senkung der Mehrwertsteuer auf Arznei und Hilfsmittel. Die Versprechungen des Bundesgesundheitsministers, mit der Auflösung des Reformstaus die Kosten zu senken, lösen bei Doris Pfeiffer vom GKV Skepsis aus.
Wir fordern ja schon lange eine Krankenhausreform, die wird jetzt angegangen. Die halten wir im Prinzip auch für richtig, aber so wie sie im Moment aussieht, wird das nur zu Mehrausgaben führen. Und das Versprechen, dass es in einigen Jahren weniger wird, sehen wir im Moment noch nicht erfüllt.
Diese Woche noch kommt Lauterbachs Krankenhausreform in den Bundestag. An der Beitragserhöhung im kommenden Jahr allerdings führt kein Weg mehr vorbei.
Die Lage ist ernst, hat unser SR-Wirtschaftsreporter gestern gesagt über die Nachrichten bei ZF. Gestern hat der Automobilzulieferer die Pläne für einen Stellenabbau konkretisiert. Besorgniserregend klingt es nun auch für den Standort Saarbrücken. Bis Ende 2025 sollen 1.800 der bisherigen etwa 10.000 Jobs dort wegfallen. Und wenn die Auftragslage sich nicht verbessert, sei bis 2028 sogar die Hälfte der Stellen gefährdet. Hier einige Stimmen von heute vor dem Werkstor bei ZF.
Die Stimmung ist sehr, sehr schlecht. Beschissen für die ganzen Mitarbeiter und die ganzen Kolleginnen und Kolleginnen. Es wurde uns hier nicht informiert. Wir reden ja vom Vorstand, hat nichts gesagt. Die ganzen befristeten Kolleginnen und Kollegen, um die muss man halt Sorgen machen, Gottes Willen. Oder um die Leiharbeiter.
Vertrag läuft sowieso aus als Werkstudent, von daher geht's.
Ein bisschen Angst habe ich, aber ja, muss man eine andere Arbeit suchen. Die Arbeit im Moment ist schwieriger für die finden.
Es wäre halt schön, dass man früher informiert wird können, wie über Presse, Funk und Medien, alles drum und dran.
Stimmung ist halt ein Keller, ne? Bei uns endet es jetzt alle im Januar, haben wir schon erzählt, gut, ja, das Beste draus mache. Die Zeit noch nutze, genieße und dann noch was Neues suche. Geht's nach Luxemburg, da ist besser, da läuft die Industrie noch.
Die Stimmung bei einigen ZF-Beschäftigten. Dazu kommt ja, ZF ist nur eines von mehreren wichtigen Industrieunternehmen, die bis vor kurzem das wirtschaftliche Rückgrat des Saarlandes waren und deren Zukunft jetzt düster aussieht. Arbeitsplatzabbau hieß es zuletzt zum Beispiel auch bei Michelin in Homburg. Ob Eswold seine Batteriefabrik baut, ist immer noch unklar. Und Ford macht sein Werk in Saarlouis gleich ganz dicht. Über die industrielle Lage des Saarlands habe ich vor der Sendung mit SR-Wirtschaftsredakteur Wolfgang Wirtz-Nentwig gesprochen. Wolfgang, wie schätzt du es ein? Wie gefährdet ist bei ja jetzt doch einigen Negativmeldungen derzeit der Industriestandort Saarland?
Ja, also wir sind schon in einer Phase eines technologischen Umbruchs und einer wirtschaftlichen Herausforderung, wie es sie in dieser Massivität wirklich selten gab. Allein der Umbau der Stahlindustrie ist schon ein Jahrhundertprojekt auf Wasserstoff und Strom. Und die Autokrise kommt jetzt eben noch obendrauf. Da trifft das Saarland dann wirklich doppelt. Und beim Stahl dann bei den Produktionsverfahren, bei der Autoindustrie hin zum Trend zu Elektrofahrzeugen. Langfristig werden die sich auch nach Einschätzung aller Experten durchsetzen. Und die brauchen nun mal weniger Teile auch, keinen Auspuff, kein Getriebe in der bisherigen Dimension, dafür andere Techniken, wo Deutschland zurückgefallen ist, bei den Rohstoffen genauso. Und darauf muss Europa und insbesondere auch das Saarland eine Antwort finden.
Jetzt sieht es ja doch so aus, als würden wirklich relevant viele Industriearbeitsplätze im Saarland zumindest erstmal wegbrechen. Was heißt das für die Wirtschaftskraft im Land?
Ja, das Saarland hat eine besonders lange und intensive Industriegeschichte und der Deal war immer harte Arbeit und dafür vergleichsweise gutes Geld, weil in Industrieprodukten oft auch eine hohe Wertschöpfung steckt. Da konnten auch viele Nicht-Akademiker gut eine Familie ernähren, wenn sie hart rangeklotzt haben. Und wenn jetzt Industriearbeitsplätze wegbrechen, dann schlägt das durchaus messbar auf das Bruttoinlandsprodukt auch durch. Und nicht nur das, wenn sogar bei ganz großen Unternehmen wie ZF dann die Jobs wackeln, dann hat das auch psychologische Auswirkungen. Die Leute werden zurückhaltender, geben weniger Geld aus. Das sieht ja deutschlandweit sowieso schon zur Zeit. Und dann kommt gewissermaßen eine, aus der Angst vor einer Rezession, eine, die noch tiefer wird. Also wie so ein Verkehrsstau, aus dem nichts entsteht. Und das ist natürlich wirklich gefährlich.
Nun haben wir ja hier im Saarland schon mal Strukturwandel geschafft. Warum nicht auch dieses Mal?
Ja, dazu gibt es auch gar keine Alternative. Nur durch den ständigen Wandel und Anpassung kann man auch alles so lassen, wie es ist, gewissermaßen. Die Rahmenbedingungen sind dieses Mal aber besonders schwer zu kalkulieren. Es gibt politische Krisen mit Despoten rund um den Globus. Ein US-Präsident kommt möglicherweise wieder, der auch ganz schwer berechenbar ist. Das schlägt auch durch bis aufs Saarland natürlich, wenn dort zum Beispiel massive Subventionen gefahren werden oder Industriebetriebe angezogen werden oder sogar erpresst werden. Dazu die Schuldenbremse in Deutschland. Natürlich ist bisher auf jede Krise eine Erholung gefolgt, aber dieses Mal ist es wirklich eine besonders schwierige Aufgabe.
Was könnten denn Ersatzbranchen sein, die Aussicht auf Erfolg haben könnten? Du hast Stahl und Automobil schon angesprochen, die jetzt eher so ins Negative rutschen. Was könnte da Ersatz schaffen?
Die werden natürlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen, aber nur ein Beispiel, die geplante Ansiedlung von Vetter Pharma auf dem bisherigen Ford-Gelände. Das, wenn das so kommt, und das sieht ja wirklich sehr gut aus, das wäre ein gutes Beispiel für eine zukunftsfeste Branche und einen soliden und erfolgreichen Familienbetrieb. Davon bräuchten wir einfach mehr.
Trifft denn die Landesregierung eigentlich zurzeit die richtigen Entscheidungen angesichts von ja doch jetzt diversen Industriebetrieben in der Krise?
Also es war schon immer so, ganz unabhängig von Parteien, dass alle Regierungen, auch alle WirtschaftsministerInnen sich darum bemüht haben, die Betriebe zu halten, zu unterstützen, die da sind und neue auch anzulocken. Das ging manchmal wirklich bis an die Grenzen der Gesundheit, auch wenn das öffentlich nicht so wahrgenommen wird. Und auch Jürgen Barke ist wirklich da rund um die Uhr im Einsatz, wird manchmal sogar noch dafür verspottet, nimmt er aber in Kauf. Wenn dann Ansiedlungen nicht klappen, weil einfach die Weltkonjunktur das im Moment nicht hergibt, ist es auch so wohlfeil, dann zu spotten oder zu schimpfen, um sich vielleicht parteipolitischen einen Vorteil zu verschaffen. Aber solche Programme und solche Projekte sind oft über Jahrzehnte gewissermaßen maßgeblich. Und deswegen mal gewinnen die einen, mal die anderen. Oft profitiert man von dem, was die Vorgängerregierung erbaut hat. Deswegen sollte man diesen kleinen Parteienstreit weglassen und sich gegenseitig unterstützen. Weil wir können das Saarland nur gemeinsam halten. Und für kleinlichen Parteienstreit ist womit wirklich nicht die richtige Zeit.
Du klingst auch so ein bisschen ernst, aber nicht hoffnungslos, oder?
Die Hoffnung darf man natürlich nie aufgeben. Aber wie gesagt, es ist an der Zeit, nochmal grundsätzlich nachzudenken, was soll das Saarland sein und wie können wir einen Zusammenhalt schaffen, um gemeinsam diese Krise zu lösen. Mit Klein-Klein werden wir nicht weiterkommen.
SR-Wirtschaftsredakteur Wolfgang Wirtz-Nentwig über den Industriestandort Saarland in der Krise. Und apropos kriselnde Industrie in Deutschland, die stand auch im Mittelpunkt der Regierungserklärung von Kanzler Scholz heute im Bundestag. Dagmar Pepping hat zugehört.
Olaf Scholz hatte sich für seine Regierungserklärung klar etwas vorgenommen.
Deshalb hier ein paar klare Aussagen. Und deshalb muss es eine große Klarheit geben. Und deshalb will ich ganz klar sagen.
Beispielsweise, dass die Politik um jeden Industriearbeitsplatz in Europa und Deutschland kämpfen müsse. Nötig sei eine neue industriepolitische Offensive, so Scholz. Und deshalb werde er noch in diesem Monat Unternehmensvertreter, Gewerkschaften und Verbände zu einem Gipfel einladen.
Und das, was dabei rauskommt, werde ich diesem Parlament vorschlagen, auch auf den Weg zu bringen, damit es vorangeht in Deutschland.
Unterhaken statt nörgeln lautete die Botschaft des Kanzlers in Richtung von Oppositionsführer Friedrich Merz.
Respekt vor denen, die arbeiten, heißt übrigens nicht, dass man sie alle jeden Morgen einmal als faul beschimpft, wie das in der Union offenbar Mode geworden ist. Herr Merz kann gar nicht aus dem Bett steigen, ohne einmal zu sagen, hier wird zu wenig gearbeitet.
Während sich Merz betont lässig in seinem Stuhl zurücklehnte, bekam der kämpferische Klarheitskanzler während seiner 30 Minuten am Rednerpult zunehmend rote Ohren. Klare Aussagen auch zu den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Neben der Wettbewerbsfähigkeit Europas und der Migration ebenfalls wichtige Themen beim EU-Gipfel. Israel müsse in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Deshalb liefere Deutschland Waffen und Rüstungsgüter.
Es gibt Lieferungen und wird auch in Zukunft weitere Lieferungen geben. Darauf kann das Land Israel sich immer verlassen.
Unterstützung auch für die Ukraine, die auf den dritten Kriegswinter zugeht.
Diese Zeitenwende braucht eine klare, feste Antwort. Wir unterstützen die Ukraine und werden das so lange tun, wie das notwendig ist.
Darüber wird der Kanzler am Freitag auch mit US-Präsident Joe Biden sprechen, wenn der nach Berlin kommt. Ein Gespräch mit Wladimir Putin über eine gerechte Friedenslösung, dazu sei er ebenfalls bereit. Wir müssen mehr tun, drängte Friedrich Merz den Kanzler.
Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter.
Zudem warf Merz Scholz vor, er habe kein Wort zum Thema Migration gesagt.
Gehört haben wir eine vorgezogene, fast schon verzweifelte Wahlkampfrede eines Bundeskanzlers, der mit dem Rücken zur Wand und den Füßen am Abgrund steht.
Deutschland sei das einzige Land auf dem EU-Gipfel, das seit 2 Jahren in der Rezession stecke. Katharina Dröge, die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, warf Merz wiederum Angstmacherei vor.
Sie schüren ganz bewusst Sorgen vor der Zukunft. Sie wollen, dass die Menschen denken, dass durch Veränderung alles schlechter wird.
AfD-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla beklagt in seiner Rede eine Spirale schlechter Politik.
Tun Sie unseren Bürgern und Deutschland den Gefallen. Korrigieren Sie offensiv und sofort Ihren Kurs oder machen Sie endlich den Weg frei.
Auf baldige Neuwahlen hofft auch Sarah Wagenknecht, die Vorsitzende des BSW. Sie war sich mit Chrupalla in noch einem Punkt einig. Keine Waffenlieferungen Deutschlands in die Ukraine oder nach Israel. FDP-Fraktionschef Christian Dürr bezeichnete AfD und BSW empört als Achse Moskau-Teheran.
Das Duell nach der Regierungserklärung von Olaf Scholz. Traditionell vor jedem EU-Gipfel und der findet morgen und übermorgen in Brüssel statt. Jetzt um 17.43 Uhr der Nachrichtenüberblick mit Roswitha Böhm.
Airbus will in seiner kriselnden Rüstungs- und Raumfahrtsparte bis zu 2500 Stellen streichen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll der Abbau bis Mitte 2026 erfolgen. Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte von Airbus beschäftigt in Deutschland und anderen europäischen Ländern annähernd 35.000 Menschen. Welche Standorte betroffen sind, soll nach Gesprächen mit den Gewerkschaften und Betriebsräten Ende des Jahres geklärt werden. Während das Geschäft mit Militärflugzeugen und Cybersicherheit gut läuft, musste der Raumfahrtbereich im ersten Halbjahr Abschreibungen in Höhe von 989 Millionen Euro verbuchen. In Nigeria sind bei der Explosion eines Tanklastwagens mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben wurden etwa 50 weitere verletzt. Der Tanklastwagen sei gestern Abend auf einer Straße im Nordwesten Nigerias verunglückt. Daraufhin sei Treibstoff ausgeflossen. Wie es weiter heißt, eilten viele Menschen zur Unglücksstelle, um den Treibstoff aufzufangen. Dabei sei das Fahrzeug explodiert. Der gestern bei Namborn entgleiste Regionalzug ist inzwischen von der Unglücksstelle entfernt worden. Mithilfe eines Krans wurde er am Nachmittag wieder auf die Schienen gestellt. Er konnte danach aus eigener Kraft zum nächsten Bahnhof fahren. Die Strecke ist bis auf Weiteres gesperrt. Zwischen St. Wendel und Türkismühle fahren Ersatzbusse. Der Regionalzug war gestern Abend mit einem großen Felsbrocken zusammengestoßen, der auf den Gleisen lag. Die 140 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Der Lokführer und eine Fahrgastbegleiterin wurden leicht verletzt.
SR Info.
Wie kann Russlands Krieg gegen die Ukraine zu Ende gebracht werden? Es dürfte kaum jemanden geben, den diese Frage nicht umtreibt. Ukraines Präsident Selenskyj hat heute im Parlament in Kiew seine Vorstellung dazu präsentiert, seinen sogenannten Siegesplan, bestehend aus 5 Punkten. Zeitgleich laute Proteste vor dem Parlament. Andrea Bär berichtet aus Kiew.
Einige hundert Menschen, vorwiegend Frauen, ziehen durch die Kiewer Innenstadt. Sie haben Pappschilder, Transparente und blau-gelbe Fahnen dabei und wollen sich bei der Werchowna Rada Gehör verschaffen, dem ukrainischen Parlament. Denn sie wissen nichts von ihren Männern, Söhnen, Brüdern oder Neffen, die im Kampf gegen Russland verschwunden sind. Mein Mann war in Richtung Pokrovsky und wird vermisst. 5 Monate nichts und ich bekomme keine Auskunft. Man ignoriert uns. An einem Checkpoint nahe der Werchowna Rada werden sie von Polizisten gestoppt. Lasst uns weiter, machen sie Druck. Oder denkst du, wir wollen den Präsidenten fressen? Unterdessen wendet sich Volodymyr Selenskyj im Parlament zuerst an das ukrainische Volk. Der Siegesplan bestehe aus 5 Punkten, von denen 3 geheime Zusätze hätten, so der Präsident. Erstens, eine bedingungslose Einladung in die NATO. Zweitens, das Stärken der Verteidigung, etwa durch die Freigabe für weitreichende Waffen und deren Lieferung, den Ausbau der Luftverteidigung und Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie. Der Punkt Verteidigung hat einen geheimen Anhang. Nur die Partner, die über das entsprechende militärische Unterstützungspotenzial verfügen, haben Zugang dazu. Einen geheimen Anhang habe auch der 3. Punkt des Plans, so Selenskyj, die Abschreckung. Staats- und Regierungschefs aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland hätten diesen nicht öffentlichen Abschreckungszusatz bereits erhalten. Andere würden folgen. Wenn Russland weiß, dass es eine Antwort gibt und wie diese aussieht, dann entscheidet es sich für Verhandlungen und ein stabiles Zusammenleben, auch mit strategischen Gegnern. Frieden durch Stärke. So könne Russland von der Aggression gegen die Ukraine und ganz Europa abgehalten werden. Die Ukraine schlägt vor, auf ihrem Boden ein umfassendes, nicht-atomares, strategisches Abschreckungspaket aufzustellen und das die Möglichkeiten russischer Aktionen einschränkt. Im Punkt 4 des Plans geht es um strategisches wirtschaftliches Potenzial. Das Land verfüge über natürliche Ressourcen im Wert von Milliarden US-Dollar, unter anderem Uran, Titan, Lithium und Graphit, so Selenskyj. Die Vorkommen dieser Ressourcen gehören zusammen mit den weltweit bedeutenden Energie- und Nahrungsmittelpotenzialen zu den wichtigsten Angriffszielen Russlands in diesem Krieg. Abkommen mit den Partnern weltweit sollen diese Ressourcen gemeinsam schützen, damit in sie investiert werden könne. Der Oppositionspolitiker Oleksiy Honcharenko sieht in dem Plan einen reinen Wunschplan an die Partner. Was die Ukraine selbst tun müsse, fehle, sagte er der ARD. Zum Beispiel der Aufbau von Institutionen, die Reform der Armee, Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit, Bekämpfen der Korruption und so weiter. Der Plan ist gut und schön, alles richtige Dinge. Aber das liegt nicht in unseren Händen. Es ist also schwer, dies einen Plan zu nennen. Der 5. Punkt des Plans, den Präsident Selenskyj erläuterte, bezieht sich auf die Zeit nach dem Krieg. Die Ukraine habe dann eine der erfahrensten Armeen weltweit. Dies solle für die Sicherheit und Verteidigung Europas genutzt werden. Wenn die Partner zustimmen, dann wollen wir einzelne, in Europa stationierte Militärkontingente der amerikanischen Streitkräfte ersetzen durch ukrainische Einheiten nach dem Krieg. Werde der Plan zeitnah umgesetzt, könne der Krieg vielleicht schon im kommenden Jahr zu Ende sein, so Selenskyj. Über den sogenannten Siegesplan gab es im Parlament keine Debatte. Und auch die Frauen der Soldaten konnten nur hoffen, dass Selenskyj und die Abgeordneten sie wahrnehmen würden. Natürlich möchte ich, dass wir siegen, sagte eine. Allerdings, wir brauchen keinen Siegesplan, wir wollen unsere Angehörigen wieder und dass die sie alle nach Hause bringen. Sie sollen ihre Arbeit tun, sie sollen ihren Hintern hochbekommen und uns Informationen geben über jeden einzelnen Soldaten.
Aus Kiew hat Andrea Bär berichtet. Die USA sind die wichtigsten Verbündeten Israels und wichtigster Waffenlieferant bislang. Denn die US-Regierung hat laut Medienberichten der israelischen Regierung ein Ultimatum gesetzt. Israel möge dafür sorgen, dass sich die Lebensbedingungen der Menschen im Gazastreifen deutlich verbessern. Falls das nicht passiert, steht die US-Militärhilfe auf dem Spiel. Reaktionen darauf aus Israel fasst Jan-Christoph Kitzler zusammen.
Es ist eine klare Drohung, die da aus den USA kommt. Sollte sich die humanitäre Lage im Gazastreifen nicht innerhalb von 30 Tagen verbessern, ist die militärische Hilfe für Israel in Gefahr. Denn, so heißt es aus Washington, es drohe ein Verstoß gegen US-Gesetze zur militärischen Unterstützung. In Israel kommt die Botschaft an, zumindest wenn man die Reaktion von Amichai Tzikli hört. Der Minister für Diaspora-Angelegenheiten sagte im Israel-Radio: Die Politik der Biden-Regierung wegen humanitärer Hilfe Hilfslieferungen massiven Druck auszuüben, ist falsch. Letztendlich zwingt uns diese Politik, den Krieg zu verlängern. In sehr vielen Fällen ist es so, dass die humanitäre Hilfe in die falschen Hände gelangt. Außerdem ist die Taktik einer Blockade, in der man der Zivilbevölkerung ermöglicht, in sichere Regionen auszuweichen, eine Taktik, die dem Völkerrecht entspricht. Leider ist es so, dass es auch Interessen der amerikanischen Innenpolitik gibt. Damit meint Tzikli einerseits den laufenden US-Wahlkampf, in dem der Krieg im Nahen Osten eine Rolle spielt. Aber es gibt eben auch die verschärfte Lage in Gaza, vor allem im Norden, wo in den letzten Tagen Hunderttausende Menschen aufgefordert wurden, das Gebiet zu verlassen. Weil auch viel zu wenig Hilfsgüter und Nahrungsmittel dorthin kommen, vermuten Menschenrechtsorganisationen, dass die Menschen dort auch durch Hunger vertrieben werden sollen. Diesen Zusammenhang stellt auch Dan Harel her. Er war mal Generaldirektor im israelischen Verteidigungsministerium und stellvertretender Generalstabschef. Die Drohung mit einem Waffenembargo begann damit, dass Israel damit angefangen hat, den Norden des Gazastreifens auszuhungern. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich möchte nur in Erinnerung bringen, dass das völkerrechtswidrig ist. In der heutigen Welt kann man nicht 300.000 Menschen, die sich im Norden des Gazastreifens befinden, aushungern lassen. Wer von solchen Szenarien träumt, lebt einfach nicht in dieser Welt. Die Drohung der Amerikaner ist nun in einem Brief ganz offiziell ausgedrückt. Man kann ohne amerikanische Hilfe kämpfen, aber unsere Munition wird sehr schnell ausgehen. Wir besitzen nicht den Luxus, all das zu machen, was wir wollen. Tatsächlich gibt es in israelischen Medien schon Berichte darüber, dass angesichts des anhaltenden Beschusses aus dem Libanon die Ressourcen für die Raketenabwehr knapp werden könnten. Schon im Juli hatte die Armee von einem allgemeinen Mangel an Munition gesprochen. Sollte die Drohung aus den USA Folgen haben und die Waffenlieferungen ausbleiben, dürfte sich die Lage weiter verschärfen. Für Dan Harel liegt der Grund dafür in einem tiefen Misstrauen, sagte er im Channel 12. Diese Regierung versagt in der Kriegsführung und in den Außenbeziehungen des Staates Israel. Wir stehen isoliert in der Welt da. Man kann heutzutage im 21. Jahrhundert nicht allein kämpfen. Nicht, wenn man in der Welt isoliert ist und einem von allen westlichen Ländern Waffenembargos auferlegt werden. Das geht nicht. Das Hauptproblem liegt im fehlenden Vertrauen, das die Amerikaner in Netanyahu und seine Regierung haben. Und die Bilder aus dem Gazastreifen verschärfen dieses Misstrauen und werfen wieder einmal die Frage auf, ob Israels Kriegführung in Gaza verhältnismäßig ist. Für den Norden des Gebiets sprechen Militärexperten offen von der Vertreibung der Bevölkerung. Die Hilfslieferungen sollten gänzlich eingestellt werden, hatte beispielsweise Jorah Eiland, der ehemalige nationale Sicherheitsberater, gesagt. Wer bleibe, könne entweder aufgeben oder verhungern, so Eiland. Ob dieser Plan offizielle Regierungslinie ist, blieb unklar. Von Seiten der israelischen Streitkräfte kam ein Dementi. Tatsächlich aber hat sich die humanitäre Lage im Gazastreifen in den letzten Tagen weiter verschärft und die Aufforderung an die Menschen im Norden, das Gebiet zu verlassen, gilt weiter.
Ein Beitrag von Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Wissen Sie schon, was heute Abend bei Ihnen auf den Tisch kommt? Vielleicht eine Kürbissuppe oder doch lieber klassisches Abendbrot? Viel zu viele Menschen auf der Welt brauchen sich diese Frage gar nicht erst zu stellen, denn sie haben nichts oder viel zu wenig zu essen. Unter anderem das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen soll daran etwas ändern. Aber die Mitarbeitenden müssen zurzeit einfach an zu vielen Fronten gegen den Hunger kämpfen. Darüber habe ich am heutigen Welternährungstag mit Martin Rentsch vom World Food Program in Berlin gesprochen. Herr Rentsch, die Weltgemeinschaft hatte sich mal das Ziel gesetzt, bis 2030 den Hunger komplett auszurotten. Zero Hunger nennt sich das ganz offiziell. Heute ist Welternährungstag. Die Entwicklung geht zurzeit eher in die ganz andere Richtung, oder?
Genau so ist es. Also das Ziel 2030, den Hunger zu besiegen, ist in weite Ferne gerückt, wo wir eigentlich jetzt ganz dringend Fortschritte machen sollten, muss man aktuell konstatieren, dass wir uns eigentlich rückwärts bewegen. Hm. Die Zahl akut Hungernder ist tatsächlich gestiegen auf ein neues Rekordniveau. Über 300 Millionen Menschen hungern akut und das sind doppelt so viele wie noch 2019.
Die Ursachen dürften vielfältig sein. Nennen Sie doch bitte mal die wichtigsten.
Die Hauptursache sind ganz klar die ganzen Konflikte, die wir gerade jeden Tag in den Nachrichten sehen. Fast 70% der 309 Millionen Menschen, die akut Hunger leiden, leben in fragilen oder konfliktbetroffenen Ländern. Und die Zahl der Konflikte hat sich eben seit 2012 fast verdoppelt. Aktuell haben wir 55 Konflikte weltweit und das ist die Hauptursache. Hunger ist eben die Folge von Krieg und Vertreibung von den Konflikten, die wir sehen. Ein weiterer Grund ist natürlich die wirtschaftliche Instabilität weltweit. Der Nahrungsmittelindex ist nach dem Ukraine-Hoch rückläufig, aber bleibt auf einem ganz hohen Niveau. Das heißt ganz konkret, dass sich viele Menschen in armen Ländern Nahrungsmittel einfach nicht mehr leisten können. Hinzu kommt, dass ganz viele Währungen an Wert verloren haben, dass viele arme Länder Schulden, die während der Corona-Pandemie entstanden sind, jetzt bedienen müssen. Und es ist einfach viel weniger Geld da, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und das ist auch ein ganz großer Grund. Und da haben wir noch gar nicht über das Thema Klimawandel gesprochen, was in jedem unserer Einsätze mittlerweile zu mehr Kosten und mehr Not führt natürlich.
Es heißt ja immer, weltweit seien rechnerisch eigentlich genügend Lebensmittel da, um alle Menschen auf der Erde zu versorgen. So mal ganz naiv gefragt, warum klappt denn das nicht?
Naja, es ist einfach so, dass die Nahrungsmittel, die da sind, und es sind tatsächlich genug da, zur falschen Zeit am falschen Ort sind und vor allen Dingen zum falschen Preis. Hierzulande haben wir genug Nahrungsmittel. Wir können alle Menschen versorgen. Wir könnten auch 10 Milliarden Menschen versorgen. Dazu müssen eben Nahrungsmittel leistbar sein und das bedeutet, dass wir die Nahrungsmittelsysteme, das heißt wie das Essen vom Feld auf unsere Teller gelangt, das müssen wir umbauen und das funktioniert momentan noch nicht so richtig und gerade für die Länder und die Menschen, die wenig Geld haben, die kriegen eben nicht die Nahrungsmittel, die sie brauchen zu einem vernünftigen Preis.
Welche Länder oder Regionen machen Ihnen denn zurzeit besonders Sorgen, wenn es um das Thema Hunger geht?
Also wenn es um das Thema akuten Hunger geht, dann muss man wirklich gerade von einem Gürtel der Instabilität sprechen, der sich im Prinzip von Westafrika über den Sudan, das Horn von Afrika bis in den Nahen Osten, Jemen, Afghanistan zieht. Also wirklich an Europas Türschwelle sind viele Staaten, die auch durch Hunger destabilisiert werden, wo aktive Konflikte herrschen, die wiederum den Hunger nach oben treiben. Das sind diese Länder, die uns ganz besonders Sorge machen und natürlich mit einem besonderen Fokus auf den Sudan, wo eben ganz, ganz viele Menschen, die Hälfte der Bevölkerung hungert, leidet und natürlich auf die krasse Ernährungssituation, die gerade in Gaza herrscht.
Nun könnte man ja sagen, zum Glück gibt es ja das World Food Program, das dafür sorgen kann, dass, soweit es irgendwie geht, Nahrungsmittel an die betroffenen Orte kommen. Aber es hieß ja immer wieder, dass die Finanzierung nicht in Ordnung sei, dass das World Food Program nicht das Geld hätte, um das zu erledigen, wofür es eigentlich da ist. Wie ist die Lage zurzeit?
Die Lage ist extrem besorgniserregend. Und zwar haben wir im zweiten Jahr in Folge, und das ist das erste Mal, mehr als 60% Lücke in unserem Budget. Das heißt, wir versorgen ungefähr immer jedes Jahr 150 Millionen Menschen weltweit und brauchen dafür eben einen bestimmten Betrag. Und es kam immer zu wenig Geld zusammen. Das kennen wir schon und wir können mit den entsprechenden Gebern in die richtige Richtung arbeiten. Aber vergangenes Jahr und dieses Jahr und möglicherweise in den Folgejahren sieht es noch düsterer aus. Und gleichzeitig gehen natürlich die Zahl der Konflikte nach oben. Wir müssen eigentlich viel mehr helfen. Stichwort Libanon, Stichwort Gaza. Aber tatsächlich sind die Mittel eigentlich auf dem absteigenden Ast. Und auch für den Haushalt im kommenden Jahr in Deutschland sieht es ja beim Thema humanitäre Hilfe nicht gut aus.
Geldgeber sind ja in der Regel Regierungen, also Staaten. Woran hapert es? Warum so schlechte Zahlungsmoral, sag ich mal, der Länder?
Naja, also es gibt natürlich schon viele Krisen seit vielen Jahren. Und natürlich kann die Nothilfe diese Krisen dann nicht befrieden. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass wenn die Welt in Trümmern liegt, auch Deutschlands Sicherheit darunter leidet. Und deswegen ist es für uns eben wichtig, dass wir sagen, hey, es muss humanitäre Hilfe weiter finanziert werden und auch Regierungen wie Deutschland müssen da weiter dranbleiben, weil es eben auch für uns Auswirkungen hat, ganz zu schweigen eben davon, dass die Not der Menschen tatsächlich auch vor Ort zu lindern.
Das war der Appell an Deutschland. Habe ich es richtig gehört? Wir zahlen zurzeit auch nicht so viel, wie wir mal zugesagt haben.
Naja, wir sind ja komplett freiwillig finanziert. Niemand muss uns finanzieren. Aber ich glaube, Deutschland hat ja über die vergangenen Jahrzehnte eine große humanitäre Tradition. Es gibt einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, dass wir schwächeren Menschen helfen, also auch hungernden Menschen. Und das machen wir natürlich aus gutem Willen, aber auch aus Eigeninteresse. Und das sollten wir aufrechterhalten, gerade wenn es jetzt so schwierig wird. Und diese Tradition sollten wir auf jeden Fall nicht abreißen lassen.
Martin Rentsch vom World Food Program der Vereinten Nationen befragt am heutigen Welternährungstag. Zum Wetter im Saarland. Der Tag geht wolkig und regnerisch zu Ende. Morgen dann viele Wolken, ganz selten kann auch mal die Sonne scheinen. Ab und zu ist auch ein Schauer möglich und die Höchsttemperaturen liegen bei 17 Grad in Orscholz und 21 Grad in Gersheim. Am Freitag fällt viel Regen, am ehesten trocken bleibt es zwischen Warnt, Regionalverband und Bliesgau bei bis 16 Grad maximal. Das war die SR-Info, Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue, ich wünsche einen sehr schönen Abend.